Er ist 47-jährig, der mächtigste Verleger der Schweiz. Als Verwaltungsratspräsident der Tamedia kontrolliert er 42% vom Schweizer Pressemarkt. Mehr als 30 Zeitungen und er ist Chef von über 3000 Mitarbeitern. Seit kurzem gehört ihm auch die Winterthur Ziegeldruck und Verlags AG, gehört zu seinem Imperium. Und damit auch der Winterthurer Landbot. Für 50 Millionen Franken hat Tamedia das Verlagshaus, das traditionelle Winterthurer Verlagshaus, samt der Druckerei gekauft. Vorausgesetzt, die Wettbewerbskommission stimmt dann dem Deal noch zu. Herzlich willkommen heute Abend in der Coalmine Bar Pietro Supino zum ersten Stadttalk der neuen Saison. Herr Supino, sind Sie nervös?
Nein, jetzt das wirklich nicht.
Sie sind eine Stunde früher gekommen, warum?
Weil man mich auf den Zug geschickt hat. Man hat gesagt, ich soll 17.07 den Zug nehmen. Ich musste rennen, dass ich ihn erreicht habe. Und ich mache alles, was man mir sagt, inklusive derartige Anweisungen befolgen. Und dann bin ich da gekommen, bin sehr nett empfangen worden, habe einen Süßmost bekommen. Und während ich den getrunken habe, habe ich dann die Akte, die ich im Hinblick auf das Gespräch bekommen habe, vorgenommen. Dort ist drauf gestanden, wenn es anfängt. Und dann habe ich realisiert, warum Sie noch nicht da sind.
2007 sind Sie Verwaltungsratspräsident von der Tamedia AG geworden. Damals haben Sie in Ihrem ersten grossen öffentlichen Interview im Tagesanzeiger selber gesagt, ich bin schon ein bisschen nervös. So öffentliche Auftritte liegen mir nicht. Hat sich das in dem Fall geändert?
Es ist ja sehr lustig. Frau von Kaufungen hat mich auf die Art Fähigkeiten ein bisschen trainiert oder vorbereitet. Jetzt mal, ich hoffe, dass ich das sagen darf. Aber ich glaube, der Kunde darf es sagen, der Trainer nicht. Aber wir haben es dann auch nicht repetiert. Also es war dort singulär gewesen. Tatsächlich hatte ich gar keine Erfahrung gehabt mit so Auftritt. Und das hat mir auch, hat mich nervös gemacht. Hat mich auch lange nervös gemacht, wenn ich auftreten musste. Ich kann also Frau von Kaufungen nur empfehlen, sie hat mir das leichter gemacht. Es ist immer noch nicht etwas, was ich suche. Also es ist jetzt nicht mein Hobby, aufzutreten oder mich selber zu produzieren. Aber es macht mir nichts aus und es gehört zu meinem Beruf. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass ich mich so Gespräche stelle, wenngleich ich natürlich nicht genau der bin, den Sie beschrieben haben. Weil mir gehört ja nicht Tamedia und ich mache das ja auch nicht allein, sondern Tamedia, wie Sie wissen, eine börsenkotierte Gesellschaft. Und 72% davon gehört meiner Familie. Das sind 7 Mitglieder in der Generation von meiner Mutter und 14 Mitglieder in meiner Generation. Also 21 sind wir in diesem Pool der Familienaktionäre. Und da treffen wir uns regelmäßig, tauschen uns aus über das Unternehmen, was uns wichtig ist, was unsere Ambitionen sind. Und ich bin einfach der Repräsentant von diesem Kreis. Als Verleger denn von unseren Medien und als Verwaltungsratspräsident bin ich die Schnittstelle zum Management des Unternehmens, wo natürlich ganz viele sehr gute Leute auch am gleichen arbeiten. Also das ist eine Arbeit, die wir miteinander machen. Und dann für das Publizistische haben wir für jeden Titel eine Chefredaktorin oder einen Chefredakteur, der bei uns in grosser Autonomie, würde ich sagen, ihre Arbeit machen und für die Leiter vom Publizistischen bin ich dann in Bezug aufs Publizistische der Ansprechpartner. In Bezug aufs Kommerzielle sind sie Teil von der Unternehmensorganisation, aber in Bezug aufs Publizistische bin ich als Verleger der Ansprechpartner und so sind wir ein relativ komplizierter Organismus, wo ich denke, die Personifizierung, die sie jetzt am Anfang gemacht haben, der Sache nicht wirklich gerecht wird, sondern es hat sehr viel mehr Grautöne als Schwarz und Weiß in dem drin.
Aber jetzt stapelt sie schon ein bisschen tief, würde ich sagen. Also sie sind schon der Mann, der am Schluss Entscheidungen fällt, der Mann, der am Schluss auch für sein Unternehmen gerade steht, auch gegen aussen.
Also es gibt ja so viel zu entscheiden in so einem Unternehmen. Das wäre gar nicht möglich, dass jemand quasi das auf sich zieht. Natürlich bin ich in den wichtigsten Entscheidungen involviert und habe da mein Gewicht und manchmal auch das letzte Wort. Aber in aller Regel tut man ja miteinander Vor- und Nachteil von einer Entscheidung abwägen, sich das genau überlegen und so gesehen sind die Entscheide eben nicht von einem allein, sondern von einer Gruppe von Menschen. Und da drin habe ich einen besonderen Einfluss. Das ist richtig. Und ich trage auch die letzte Verantwortung. Das ist auch so, wenn etwas falsch geht. Dann kann ich natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen, wie komplex alles ist und wie viel mitgewirkt haben, sondern dann bin ich derjenige, der die Verantwortung am Schluss trägt.
Sie haben Jus studiert, Sie waren Anwalt, Sie haben einmal eine Privatbank gehabt, jetzt sind Sie Verleger. Hat Ihnen der Schritt gefallen? Oder warum haben Sie den Job übernommen?
Die Frage kann man eigentlich wahrscheinlich gar nicht richtig beantworten, so wie sie sich dazumal gestellt hat, weil in der Zwischenzeit ist man ja ein anderer Mensch geworden und kaum mehr in der Lage, sich in denjenigen zu versetzen, wo man dazumal war. Ich bin, als ich Präsident geworden bin, das war im 2007, da bin ich schon 16 Jahre Mitglied vom Verwaltungsrat gsi. Ich habe also die Firma gut kennt. Mein Ururgroßvater hat die Firma gegründet, bin also auch emotional mit dieser Firma verbunden. Ich bin nicht aufgewachsen mit der Idee, dass ich zu dieser Firma gehöre, weil ich bin ja in Italien geboren und meine Mutter ist zwar mit ihren Brüdern zusammen sind sie die grössten Einzelaktionäre, aber sie war in dem Sinn nicht sehr integriert in der Familie. Sie ist bei einer Pflegemutter aufgewachsen und so gesehen war meine Jugend nicht geprägt von der vom Gedanken, dass ich mit dieser Unternehmung etwas zu tun hätte. Aber ich bin sehr jung in den Verwaltungsrat gekommen und in diesen Jahren ist natürlich schon eine Bindung zustande gekommen und auch im Rahmen von diesen Pool-Treffen und mit meinem Onkel, den ich im Verwaltungsrat kennengelernt habe, mit meinem Vorgänger, mit meinen Cousins. Und so ist es irgendwo eine natürliche Entwicklung gewesen. Und es ist richtig, ich habe eine Privatbank mit Partnern zusammen gegründet und habe Jus und Wirtschaft studiert. Ich bin aber nie Vermögensverwalter gewesen in Bezug auf Finanzanlagen. Ich habe immer mich mehr aufs Unternehmerische konzentriert und ich habe für die grossen Klienten, die wir hatten, das war eine Bank, die sich auf wenige sehr grosse Klienten konzentriert hat mit ihrem Dienstleistungsangebot, auch oftmals Familie, habe ich immer mich kümmert um ihre unternehmerischen Beteiligungen. Also nicht, ob sie jetzt Nestlé oder Novartis Aktien kaufen, sondern die haben ja meistens auch noch Beteiligungen an Unternehmen gehabt. Und meine Arbeit war eigentlich das gewesen, nebst dem Aufbau von dieser Bank, oder Bankli, also ist keine grosse Bank. Und so gesehen ist das gar nicht so anders als eine Verwaltungsratstätigkeit. Was aber dazu gekommen ist, ist alles das, was die verlegerische Arbeit mit sich bringt. Mit der habe ich als Mitglied vom Verwaltungsrat relativ wenig zu tun gehabt. Und auf die habe ich mich dann versucht vorzubereiten.
Sie sind an der Columbia University in New York gegangen studieren, ein paar Monate.
Ja, habe ein Semester dort können machen. Übrigens, Frau Kühner, die ich vorher in der Altstadt gesehen habe, jetzt sehe ich sie nicht. Da ist sie. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Das ist dank Ihnen zustande gekommen. Ja, weil wir haben uns mal in Berlin getroffen, ich glaube, es war ein Geburtstag von Roger Köppel. Und dann haben wir geredet, bitte, das darf man fast nicht mehr sagen heute, aber das war schon so. Aber es war ein ganz gemischtes Publikum. Nicht, dass da jetzt falsche Vorstellungen aufkommen. Und jedenfalls hat Frau Kühner mir einen Kontakt hergestellt, zusammen mit dem Herrn Riseschmid, zum Dean von der Columbia Journalism School. Und zu dem bin ich dann gegangen und habe ihm gesagt, dass ich jetzt Verleger werde und ich möchte mich gerne darauf vorbereiten. Und dann haben wir miteinander das Programm zusammengestellt. Ich konnte wie ein Sabbatical machen und habe in den verschiedenen Ausbildungsgängen, die es da gibt, mitmachen. Es war sehr, sehr interessant gewesen, teilweise mehr praxisorientiert. Das habe ich aber nicht jetzt auf die Spitze getrieben, weil ich bin ja nicht Journalist und habe es auch nicht werden wollen. Plus war es auf Englisch gewesen, aber auch viel mehr theoretisch. Ich durfte all die Doktorandenseminare mitmachen. Das hat mir wirklich erstens sehr viel Freude gemacht. Auch für meine Frau und mich war es eine schöne Zeit gewesen. Unser Sohn war dann gerade 2 Monate alt, als wir dort her sind. Und es war wirklich ein ganz tolles halbes Jahr gewesen. Und ich profitiere aber täglich davon in meiner Arbeit, weil ich einfach dort mir viele Gedanken machen konnte vielleicht mehr auf einer theoretischen Basis, zu Fragen, die sich aber immer wieder stellen. Und jetzt bin ich seit einem Jahr im Beirat eingeladen worden von der Columbia Journalism School. Und das ist für mich sozusagen meine persönliche Weiterbildung. Ich gehe zweimal im Jahr dorthin, treffe mich mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort sind. Das ist wahnsinnig interessant. Und das ist eine Journalismus-Schule, die nicht nur Ausbildung macht, sondern die relativ viel, wenn man so kann sagen, auch Forschung und Entwicklung macht. Es gibt dort das Tau Center for Digital Journalism und es gibt das Brown Institute. Selbst ist das Joint Venture von der Columbia Journalism School mit der Stanford Engineering School. Und es ist wirklich wahnsinnig interessant zu sehen, dass die Technologie nicht nur eine Bedrohung ist für Publizistik und für den Journalismus, sondern dass die Technologie auch wirklich super spannende Möglichkeiten bietet, wie man weiterkommen kann dass eben auch das zwei Seiten hat und dass es zu unserer Aufgabe gehört, in die Möglichkeiten zu investieren, die auszuloten und auch etwas daraus zu machen.
Auf das werde ich dann später auch noch eingehen. Jetzt sind Sie mir einfach wundern, ganz grundsätzlich sind Sie gerne Verleger?
Sehr.
Warum? Was fasziniert Sie ganz kurz am Verleger sein?
Ja, das Spannendste an meinem Beruf sind die Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Ich komme ja quasi intern, ein Unternehmen wie Tamedia, eben für Schweizer Verhältnisse relativ gross, international gesehen nicht so gross. Und da drinnen von diesen rund 3.400 Mitarbeitenden sind über 1.000 Journalistinnen und Journalisten. Und das sind natürlich wirklich spannende Zeitgenossen. Und diejenigen, die die Redaktionen leiten, sind auch, sie kennen ja die Menschen, das sind einfach spannende Menschen, mit denen man sich gerne austauscht. Und dann auch außerhalb vom Unternehmen mit anderen Verlegern, eben zum Beispiel, dass ich in diesem Beirat kann sein kann, wo es wahnsinnig interessante Leute gibt, der Dean von der Journalism School, internationale Kontakt, manchmal aber auch einen Kundenkontakt, dann Kollegen, Konkurrenten, das ist in der Schweiz ja immer beides gleichzeitig. Ja, also ich kann mir kein Umfeld vorstellen, wo menschlich spannender ist. Und es ist ja auch darum menschlich spannend, weil es am Puls von der Zeit ist. Die Publizistik ist ja per Definition eine Beschäftigung mit dem Zeitgeschehen. Und dann kommt noch dazu an, dass der Umbruch, in dem sich die Branche befindet, den beklagen wir zwar alle und bemitleiden uns wahnsinnig, aber in Tat und Wahrheit sind wir höchst privilegiert. Es ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir würden uns das Tod langweilen, wenn es so wäre wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Sondern es ist doch eine grossartige Zeit, in der vieles passiert. Manchmal ist es schwierig, aber es passiert sehr viel Gutes. Und wir können da mitmachen, wir können das mitgestalten.
Für Sie ist es eine grossartige Zeit, für Tamedia ist es eine grossartige Zeit. Seit 2007 haben Sie grosse Verlage zusammengekauft, Espace Media in Bern, Edipress in der Weltschweiz, für alles zusammengerechnet wahrscheinlich etwa 600, 700, 800 Millionen, so genau weiss man es nicht mehr. Ist das Ihr Ziel, einfach möglichst viele Medien aufzukaufen?
Nein, das ist übrigens auch bei diesen Schritten nicht das Ziel gewesen. Die Schritte sind ja durchaus auch getrieben gewesen durch persönliche Beziehungen und auch durch gemeinsame Überzeugungen, abgeleitet von gemeinsamer Analyse von der Entwicklung. Also der erste grosse Schritt war ja die Fusion von der Berner Espace Media Group mit der Tamedia. Und der Charles von Graferiet, um nochmal jemandem quasi zu danken, nachdem ich schon zwei konnte, persönlich verdanken. Er ist leider nicht mehr unter uns, ist gestorben das letzte Jahr. Aber er war derjenige, der mich sehr jung in Verwaltungsrat von der Tamedia empfohlen hat, um eben die Familiensituation, wo meine Mutter nicht wirklich dazugehört hat, irgendwie in eine gute Entwicklung zu führen. Und als ich dann Präsident geworden bin, haben wir uns natürlich noch intensiver austauscht und sind gemeinsam zur Überzeugung gekommen, natürlich getrieben auch durch seine Ideen, eine gute Nachlassplanung zu machen, zusammen mit Erwin Reinhardt, hat Ihnen das mehrheitlich gehört, dass die Fusion gut ist, weil sie der Realität Rechnung trägt, dass man in der Welt, so wie sie sich entwickelt, in der Medienwelt eine kritische Größe braucht, die die Berner Espace Media Group für sich allein nicht mehr hatte. Und andererseits konnte eine Situation geschaffen werden, wo die Berner Medien in einer dezentralen Organisation weiterhin ihre Verankerung können erhalten und Berner Medien können bleiben. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Ich muss Sie schnell unterbrechen. Wir können nicht jede Übernahme von den Medien natürlich im Detail durchnehmen, sonst wären wir morgen noch dran. Einfach ganz grundsätzlich, wieso haben Sie die Expansionsstrategie verfolgt?
Wie gesagt, es ist nicht, sind, auch auf unserer Seite haben wir realisiert, dass sich die Frage von der kritischen Größe stellt. Übrigens, Sie werden vielleicht staunen, die stellt sich auch heute. Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, ob Tamedia die kritische Größe hat, um in Zukunft zu kommen.
Aber ist Ihre Überzeugung 2007, ich komme, wir müssen wachsen, wir müssen zukaufen?
Dass sich die Frage von der kritischen Größe, der bin ich mir bewusst gewesen. Mhm. Nachher, wie dass es dazu kommt, dass man eine Fusion macht mit einer Espace Media Group, das können Sie ja nicht auf dem Reissbrett planen. Das muss sich irgendwie ergeben. Und dann haben Sie halt mal einen Abend eine gute Diskussion gehabt und festgestellt, dass man eine ähnliche Vorstellung hat, wie dass es sollte sein. Dann muss man aber gleichzeitig zusammen mit dem Controller ausrechnen, wie denn das zusammenpasst und so weiter. Dann trifft man sich wieder und das ist ein Prozess mit...
Nicht nach Strategie?
Nein, es hat quasi... Die Strategie ist ja, dass man eine Analyse hat in der Beurteilung, wie die Situation ist und wie die Entwicklungen könnten sein. Und da drinnen gibt es nachher typischerweise Ideen oder Optionen oder Varianten und mit denen tun sie sich doch mehr oder weniger systematisch beschäftigen. Aber welche von denen denn tatsächlich realisiert werden kann und welche nicht, das lässt sich nicht auf dem Reissbrett planen, sondern das ist auch ein... Ich glaube, auch Glück spielt da dabei eine Rolle. Ich glaube, überhaupt im Geschäftsleben ist Glück ein Faktor, den ich relativ hoch gewichten würde. Sonst, es geht nicht nur mit Fleiss. Also wir haben sicher viel Glück gehabt in den letzten Jahren bei der Entwicklung des Unternehmens. Wir haben auch viel geschafft und ich glaube, wir haben eine vernünftige Situationsanalyse gemacht und wir haben vielleicht sind wir auch ein bisschen kreativ gewesen beim Entwickeln von diesen möglichen Optionen. Aber am Schluss hat es auch Glück gebraucht.
Glück oder Strategie hat auch eine Rolle gespielt im Kanton Zürich. Dort haben Sie zuerst die Spritausgaben gemacht vom Tagi aus. Haben dann können die Landseitigen übernehmen, also der Unterländer und Zürichseezeitigen, sich am Oberländer maßgeblich beteiligen und nachher haben sie sich wieder zurückgezogen. Das tönt so nach Monopoly, wo sie gewonnen haben.
Jetzt müsste ich sozusagen nochmal versuchen, in einem anderen Wort zu sagen, was ich vorher versucht
habe. Ist das Strategie oder Glück, sagen wir es mal so? Oder beides?
Zum Beispiel, niemand hat vorausgesehen, dass in dieser Zeit ein extremer Rückgang war von Rubrikeninserat und dass die Wirtschaftlichkeit von diesen Titeln extrem gelitten hat. Das hat niemand vorausgesehen. Und die Situation dort ist auch wesentlich dadurch nachher dann beeinflusst gewesen. Also natürlich muss man sich eben überlegen, in welcher Bandbreite könnte Entwicklungen ablaufen und man muss Optionen entwickeln und an denen arbeiten. Mhm. Aber die Realität, das Leben ist ja nachher immer anders, als sie sich überlegt haben. Und gewisse Kräfte wirken in die Richtung, wie sie es gedacht haben, andere nicht.
Aber da ist sie die Richtung gelaufen, wo sie's, wie sie es gedacht haben, schlussendlich, oder?
Ja, es ist nicht eine Fixierung gewesen, dass wir das wollen, sondern es ist quasi ein Szenario gewesen, wo wir gedacht haben, das ist günstig für unser Unternehmen. Mhm. Und dann hat unsere Arbeit und der Gang der Dinge dazu geführt, dass sich das Szenario realisiert hat. Und wir sind zufrieden, dass es so ist. Aber es ist nicht so, dass wir jeden Abend, bevor wir ins Bett gegangen sind, quasi uns gewünscht haben, wir möchten jetzt unbedingt die zum Beispiel die Zürichsee-Zeitung. Und wir können ja dann über den Landbot noch reden. Da ist es auch nicht so, dass wir jetzt zwingend das Bedürfnis gehabt haben, den Landbot zu besitzen. Die Frage ist, ob wir der beste Besitzer sind für den Landbot oder nicht. Das ist eigentlich die interessante Frage.
Die Frage stellt sich wahrscheinlich ziemlich viele Leute da rein. 2010 hat es ein Interview gegeben mit der Zeitung «Der Sonntag». Das ist unverdächtig, weil das ist weder in Ihrem Verlag noch dort, wo ich arbeite, erschienen. Und dort haben Sie gesagt, wir planen keine weiteren Übernahmen. Das war sogar der Titel und Sie haben das mehrfach betont, 2010.
Das war vor oder nach der
Zürcher Landzeitung? Das war nach der Zürcher Landzeitung. Jetzt ist fertig. Drei Jahre später kaufen Sie den Landbot. Was ist passiert?
Also in der Zwischenzeit haben wir natürlich noch einige andere Transaktionen gemacht. Die sind jetzt weniger in Bezug auf Zeitungen gewesen, aber wir haben also nicht geschlafen in der Zwischenzeit. beim Landbot ist es so, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger in diesem Kreis bekannt, dass wir haben uns beteiligt haben am Landbot. Ich glaube, das war 1995, gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Plus minus mit 2005 plus minus. Mit 20% und damit verbunden mit dem Vorkaufsrecht für den Fall, dass Familienaktionäre von der Firma Ziegler ihre Aktien verkaufen wollen. Und der Fall ist eingetreten, schon relativ lang her. Und da hat es lange, teilweise ein bisschen verknorzte Gespräche gegeben. Die haben zu nichts geführt. Und was ich jetzt vorliegt, ist das Angebot von einer anderen interessierten Partei. Die darf ich nicht erwähnen. Der Martin Bachem hat mir einen eingeschriebenen Brief geschickt. Ich darf also das auf gar keinen Fall da sagen, wer das sagt. Es
gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, oder?
Also jedenfalls haben wir jetzt unser Vorkaufsrecht ausgeübt. So kommen wir zu dem. Nicht, weil wir das dringend haben wollen. Im Gegenteil, wir sind eigentlich erstaunt gewesen, dass kurz nachdem wir eben nach 2010 wir Eigentümer geworden sind von der Zürichsee-Zeitung und vom Unterländer, Beteiligung am Oberländer, haben wir ja die Kooperation mit dem Landbot neu aufgeleistet. Und kurz darauf ist der Verkaufsentscheid gekommen. Notabene auch kurz nachdem der Martin Bachem in unseren Verwaltungsrat gewählt worden ist. Das alles ja in der Idee, eine langfristige Kooperation zu entwickeln. Also das hat uns eigentlich überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Mhm. So gut planen wir offensichtlich nicht. Aber so ist es gewesen. Und für diesen Fall haben wir das Vorkaufsrecht gehabt. Und das haben wir jetzt ausgeübt. Und nachher können wir noch darüber reden, warum.
Genau. Ja. Sie dürfen nicht sagen, wer es war, aber Sie dürfen ja oder nein sagen.
Ja. Wenn es einen Ofen hätte, könnte ich es am Ofen sagen. Aber
ist der Herr Locher gewesen?
Es gibt, glaube ich, nur zwei Varianten.
Oder ist der NZZ gewesen?
Wenn ich jetzt sozusagen mir das frei überlegen müsste, dann würde ich mir auch denken, das sind wahrscheinlich die beiden Varianten, die es gibt.
Genau, genau. Und wahrscheinlich ist die zweite noch in nachherliegend.
Eben, das darf ich nicht sagen, sonst würde ich noch ins Gefängnis gesteckt oder ich weiß nicht, was man mir androhen könnte.
Warum haben Sie denn den Käufer nicht einfach machen lassen? Sie hätten dann mit dem eine Kooperation eingehen können?
Mit dem Käufer?
Ja, wenn jetzt... Nehmen wir jetzt mal an, es wäre die NZZ gewesen und die hätte den Landbot gekauft.
Ja.
Sie hätte ja auch, Sie haben auch schon in Interview gesagt, Sie haben keine Berührungsängst mit NZZ-Verlag oder Ringe. Also wieso haben Sie nicht gesagt, ja gut, dann hat es jetzt halt den Landbot einen anderen Besitzer, wir machen trotzdem eine Kooperation.
Also für die beiden hypothetischen Fälle, die Sie da quasi besprechen wollen. Der eine, der von der NZZ-Gruppe, dort ist ja so, dass die naheliegende unternehmerische Logik ist es Zusammenführen mit dem St. Galler Tagblatt, wo ja schon die Thurgauer Zeitung jetzt innen integriert worden ist.
Das heisst, der Landbot wäre in Osten abgedriftet quasi.
Und damit fehlt es einem Interesse, logisch denkt, mit uns zu kooperieren. Mhm.
Und wenn es jetzt der Blocher gewesen wäre?
Dort ist natürlich Motivation, wenn er das wäre, ein anderer, nehme ich zumindest an. Wobei auch er hat eine andere Zeitung. Also der sogenannte Mantelteil, der ja in unserem Konzept sollte, aus der Kooperation von diesen vier Zürcher Regionalzeitungen entstehen, plus einer Kooperation mit der Berner Zeitung. Dort müsste ja jemand, wo man sagt, noch andere Interessen in der Medienlandschaft hat, der Logik nach eine derartige Kombination suchen. Mhm.
Und Sie haben nicht wollen, dass der Landbot aus dem Verbund rausbricht im Kanton Zürich? Und ja, da haben Sie quasi müssen?
Das Problem ist, dass der Landbot hat eine Leserschaft von noch 60'000. Das ist relativ wenig. Mhm. Die Zürichsee-Zeitung hat eine Leserschaft von 71'000. Der Zürcher Oberländer, wenn ich es recht im Kopf habe, von 66'000 und der Zürcher Unterländer von 44'000. Der Rolf Bollmann weiss die Zahlen alle viel besser als ich. Stimmt wahrscheinlich plus minus. Und das ist relativ wenig. Und keine von diesen Zeitungen kann allein überleben. Also wenn sich die kritische Frage von der kritischen Größe schon für die Media stellt, dann muss ich einfach nicht weiter ausführen, warum das in dieser Grössenordnung nicht geht. Die sind also darauf angewiesen, zusammenzuschaffen. Zusammenzuschaffen in den industriellen Bereich, zusammenzuschaffen in den Inserat und zusammenzuschaffen im Journalismus, dort, wo es nicht die Identität von der Zeitung tangiert, sondern dort, wo es der Zeitung einen Vorteil bringt. Und die Identität von einer Zeitung wie der Landbot, das ist ja, dass sie alles über die Stadt und den Raum Winterthur abdeckt, plus alles, was außerhalb von diesem Gebiet ist, wo es eine bestimmte Sicht aus Winterthur drauf gibt, die sich unterscheidet von der Sicht von Stäfa oder von Zürich oder von Basel, plus das. Das ist der Kern, der die Identität von einer Zeitung, von einer Regionalzeitung ausmacht. Und sie muss ihre Kräfte auf das konzentrieren, weil sie hat heute schon nicht und wird in Zukunft erst recht nicht, nach unserer Analyse, wie es könnte kommen, die Mittel haben, um sozusagen die ganze Welt abzudecken und mit der New York Times und dem Tagesanzeiger und der NZZ konkurrenzieren. Es geht einfach nicht bei den gegebenen Mitteln. Also muss sie sich in eine intelligente Kooperation einbinden, wo sie sich kann auf das konzentrieren kann, was eine gute Regionalzeitung ausmacht und alles andere in dieser Kooperation möglichst effizient und im Journalistischen auf einem guten Niveau abzudecken. Und es ist eben so, dass nicht nur der Landbot auf das angewiesen ist und jetzt in diesen zwei anderen hypothetischen Fällen, die Sie erwähnt haben, ist er, wäre ja dann gar keine Zürcher Zeitung mehr, sondern wäre ein Anhängsel von einer Nicht-Zürcher Zeitung. Hingegen, wenn die vier Leserschaftszahlen, die ich da gesagt habe, zusammenkommen, dann ist das eben genug stark, um im Kanton Zürich nochmal neben der NZZ und dem Tagesanzeiger eine dritte eigenständige Stimme zu erhalten.
Also Sie haben den Landbot eigentlich der Zürcher gerettet oder so, so schwer noch.
Ja, das würde ich sagen. Und es geht aber nicht nur um den Landbot, sondern es geht auch um die Zürichsee-Zeitung und es geht um den Oberländer und den Unterländer, weil die für sich allein und ohne den Landbot auch nicht überlebensfähig sind.
Die wären schwach gewesen.
Ja? Ja. Und quasi, wenn Sie sich zent denken, wenn wir den Landbot zum Beispiel, das ist höchst unwahrscheinlich, aber rein theoretisch, weil die WEKO sagt nein und wir können den Landbot nicht haben, er geht in andere Hände, dann erstens kann er nicht mehr wirklich eine Zürcher Zeitung sein, weil er etwas anderes angehängt wird oder vielleicht auch mehr politisch, als politisches Instrument gebraucht wird. Zweitens können wir die anderen Zeitungen auch wahrscheinlich nicht mehr fortführen und dann sind wir fast gezwungen, die Zeitungen, die wir gekauft haben, und ich habe das auch in Interviews gesagt, um sie als eigenständige Stimme zu erhalten, irgendwann einmal mit dem Tagesanzeiger zusammenzuführen. Mhm. Und das ist nicht unsere Idee. Ich kann nicht ausschliessen, dass das einmal passiert, je nachdem, wie sich die Medienlandschaft entwickelt. Aber unsere Idee und unsere Ambition ist, dass wir die Zeitungen als unterschiedliche Zeitungen in diesem Raum Zürich erhalten können und entwickeln können, so wie wir es zum Beispiel auch in Bern gemacht haben. Mit der Berner Zeitung und dem Bund, wo wir die Fusion gemacht haben zwischen der Media und Espace Media Group, ist uns der Bund übrigens auch das nicht geplant, ungebeten vor die Haustüre geworfen worden. Es hat dort eine Put-Option gegeben, über das darf ich reden, ich habe keine geschriebenen Briefe bekommen, dass ich da nichts dazu darf sagen. Dort hat also die NZZ-Gruppe ein Recht gehabt, im Moment, wo die Mehrheit an der Espace Media Group wechselt, ihre Teil vom Bund, das war ja eine Kooperation, anzudienen. Und haben uns den also ungefragt und auch ohne, dass man miteinander geredet hätte, einfach quasi vor die Haustüre geworfen.
Sie sind also wirklich ein Glückskind in dem Sinn. Also Ihnen werden ständig Zeitungen vor die Füße gelegt und Sie müssen nur noch auflesen.
Aber es war natürlich nicht so gut gemeint, weil der Bund seit Jahren chronisch defizitär war. Und man hat eigentlich gedacht, jetzt rühren wir denen einen heißen Herdöpfel in den Garten und schauen mal, wie die sich die Finger dran verbrennen.
Gut, jetzt,
Und wir haben ihn aufgenommen und wir haben auch dort überlegt, dass es für sich allein nicht geht und haben aber Kooperationsgedanken entwickelt, einerseits im kommerziellen Bereich zwischen Bund und Berner Zeitung, das hat es schon gegeben, und andererseits im inhaltlichen Bereich zwischen dem Tagesanzeiger und dem Bund. Und das Ergebnis davon ist, dass Bern einer der wenigen Räume in der Schweiz ist, wo zwei sehr unterschiedliche, beide hervorragend gemachte Zeitungen hat. Und das ist gut für die Vielfalt, das ist gut für die Bevölkerung, aber es ist auch gut für das Geschäft, weil wir damit eine höhere Durchdringung von der Bevölkerung mit unseren Titeln erreichen. Und das ist wiederum sehr wichtig im Konkurrenzkampf mit anderen Mediengattungen, weil ja Zeitungen ist ein möglicher Werbeträger, aber es gibt ja noch Fernsehen, jetzt zunehmend online und so weiter. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass wir die Gattung von der Zeitung gestärkt haben und eine möglichst hohe Reichweite mit qualitativ gut gemachten Titeln haben.
Zurück zur Winterthur. Sie gehen davon aus, dass die WEKO ja sagt zu dem Deal?
Ja, aus dieser Überlegung, oder beziehungsweise aus zwei Überlegungen. Erstens, es ändert sich ja gar nicht. Wir kaufen ja die Mehrheit nicht, weil wir etwas ändern wollen, sondern die Motivation ist, wir kaufen sie, um etwas zu erhalten. Wir wollen verhindern, dass die Kooperation von der Zürcher Regionalzeitung auseinandergeht. Mhm. Das ist unsere Motivation. Und zweitens, wenn wir sie nicht kaufen können, dann geht sie nicht nur auseinander, sondern dann kommt es zu einer Konzentration, wahrscheinlich über kurz oder lang, von Titeln, weil die zu klein sind, um dann allein ohne den Verbund in die Zukunft zu kommen.
Und mit dieser Drohkulisse quasi im Hintergrund kann man die WEKO überzeugen?
Es ist nicht eine Drohkulisse. Ich glaube, die WEKO, die müssen ja eine ökonomische Analyse machen. Ja. Da werden sie auch feststellen, quasi, die Frage ist ja das vom Monopol. Mhm. Also das bezieht sich ja zum einen auf den Lesermarkt und zum anderen auf den Inseratenmarkt. Mhm. Also quasi, ich glaube, wenn wir Verleger monopolartige Positionen auf dem Inseratenmarkt hätten, würde man nicht gleichzeitig von Medienkrise reden und von Finanzierungsproblemen und so weiter und so fort. Also das ist ja augenscheinlich, dass die Preismacht vom Verleger im kommerziellen Bereich nur noch ein Schatten von dem ist, was sie mal war. Früher war ein Verleger ein regionaler König. Und wenn man hat eine Wohnung vermieten wollte, dann musste man dort das Inserat machen. Und wenn der Metzger seine Aktion hat bewerben wollte, musste er es auch dort machen. Und wenn der Arzt die Praxis eröffnet hat, musste er es auch dort machen. Das ist ja alles nicht mehr so, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, seine Angebote dem Publikum bekannt zu machen und immer mehr auch im Übrigen ganz direkt mit dem Publikum zu reden, an den Medien vorbei. Also dort ist es wirklich nicht problematisch. Und problematisch könnte es sein in Bezug auf die Leserschaft, wenn man sagt, genau. Ja. Wenn man sozusagen die Rechnung macht, ich weiß übrigens nicht, ob die stimmt, was Sie da vorher, Sie haben das, glaube ich, von dieser Studie vom Vögel.
Vom Herr Imhof, ja,
genau. Also ich habe das nicht überprüft, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, also wenn man bei Tamedia alles, was sie haben, zusammenzählt, dann haben sie so viele Leser. Ja. Nur ist unser Konzept, ja eben, dass man diesen Lesern sehr unterschiedliche Medien bietet. Darum weiß ich nicht, ist es nicht sinnvoll, das zusammenzuzählen. Hingegen, wenn wir eben nicht die Kooperation erhalten können, dann passiert gerade das, was unerwünscht ist.
Was bietet Sie der Winterthur?
Der Winterthur, also erstens, ich glaube, Winterthur hat eine sehr gute Zeitung. Ich meine, der Landbot ist seit 1836 eine führende Zeitung im Kanton Zürich. Und es geht darum, den Landbot unter schwierigen Umständen in die Zukunft zu führen. Also es geht auch nicht darum, dass wir kommen nicht und sagen, quasi, wir wissen, wie man den Landbot besser machen kann. Das ist nicht, was wir bieten können, sondern der Landbot ist eine sehr gut gemachte Zeitung mit einer langen Tradition. Und es geht um die Fragestellung, wie kann man die Zeitung in Zukunft führen. Da können wir bieten die Kooperationen, die notwendig sind, ohne die es einfach nicht mehr geht. Und dann, glaube ich, können wir schon noch ein paar andere Sachen bieten. Wir können ein Know-how bieten für die ganze Transformation ins digitale Zeitalter. Also auch der Landbot muss früher oder später ein digitales Angebot haben, das den Namen verdient. Das hat er heute noch nicht. Nachher geht es ja nicht, dass man digital die Sachen auf alle Ewigkeiten gratis gibt. Braucht es Bezahlmodell, aber die Bezahlmodell, das ist leicht gesagt. Die brauchen die Technologie, die dahinter steht. Quasi sie müssen das Abo-System, wo sie das gezahlt haben, verbinden mit dem Gerät, über das sie das Angebot als Nutzer anwählen, um zu schauen, ob sie jetzt eigentlich berechtigt sind oder nicht. Und das ist alles sehr kompliziert und teuer.
Entschuldigung, nochmal weg von dem ökonomisch-technischen Denken am Leser. Was ändert sich für den Leser, nachdem Tamedia eingestiegen ist? Was spürt der Leser von dem?
Das habe ich aber, glaube ich, gesagt. Der Landbot ist eine gut gemachte Zeitung. Ja. Und es geht darum, dass man diese Zeitung möglichst mit ihren Qualitäten in die Zukunft führen kann. Und in dem Sinn ist es nicht das Ziel, dass der Landbot auf den Kopf gestellt wird. Im Gegenteil, das Ziel ist, den Landbot als gute Zeitung in die Zukunft zu führen. Und ändern tut sich dann, dass es sind so erste Ideen. Ich meine, er gehört uns ja noch gar nicht und wir haben ja noch gar nicht mit den Betroffenen geredet und so weiter. Also das sind ja Prozesse, wo viele Leute involviert sind. Aber erste Ideen sind, dass in dieser Kooperation von diesen vier Zürcher Regionalzeitungen noch mehr sollte möglich sein, dass man da noch besser sollte können zusammenarbeiten können. Zum Beispiel gewisse grössere Recherchen miteinander zu machen.
Also ein Recherchenpool, wie Sie es auch schon an anderen Orten installiert haben.
Beispielsweise. Mhm. Auch teilweise gibt es Dubletten, teilweise, weil die Gebiete überlappen sich ja, dass man sich besser abspricht, dass man nicht von zwei Redaktionen ins gleiche, quasi an die gleiche Versammlung geht, um sich zu wiederholen, sondern
das Oberland, Einlaube, Freitag zum
genau,
Beispiel,
sondern dass man sich besser koordiniert. Mhm. Und je nachdem, entweder muss man das machen, zum Sparen, wenn es so weitergeht, wie es jetzt in den letzten 8 Monaten war. Im besseren Fall kann man dann den zweiten, der unnötigerweise auch noch gegangen ist, für etwas anderes einsetzen. Nachher gibt es im Bereich vom nationalen Mantel die Möglichkeit, mit der Berner Zeitung zusammenzuarbeiten. Ich weiss, das wird teilweise eher gefürchtet, als dass man sich darauf freut. Das muss man ganz genau anschauen. Berner Zeitung ist ein anderer Typus Zeitung als der Landbot. Also das kann sicher nicht so sein, dass der Landbot den Mantel von der Berner Zeitung übernimmt.
Also es wird nicht Teilgeld übernommen, was Berner schreiben. Also wir werden nicht ständig den Herrn Amstutz haben, nicht mehr den Herrn Hutter zum Beispiel.
Nein, aber das habe ich vorher gesagt. Eine gute Regionalzeitung muss ja quasi das abdecken, was in ihrem Raum passiert und das, was außerhalb von ihrem Raum passiert, wenn es eine spezifische Optik aus dem eigenen Raum gibt. Und beispielsweise die Parlamentarier aus Winterthur, die in Bern sind, das interessiert in Winterthur und in Bern interessieren die Parlamentarier, die aus Bern sind. Also das kann nicht das Gleiche sein.
Das gibt Differenzierungen nach wie vor, wenn der Mantel zu Bern gemacht wird.
Ja, absolut. Also, und da haben wir ja reichlich Erfahrung, wie man das machen kann. Eben das Beispiel von Tagesanzeiger und Bund. Ich meine, der Bund hat sich hervorragend entwickelt. Und wenn Sie in Bern mit den Menschen reden, der Bund genießt eine sehr hohe Wertschätzung und hat eine eigene Identität, hat auch teilweise andere politische Einschätzungen, Kommentare weichen voneinander ab. Und ein Teil ist gleich, ein Teil ist adaptiert und ein Teil ist unterschiedlich. Und was ganz, ganz wichtig ist in der Zusammenarbeit von Bund und Tagesanzeiger, und das ist für mich ein Prinzip, ist, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Das hat die Tagesanzeiger-Redaktion natürlich sich so vorgestellt, jetzt mal, dass der grosse Tagi beliefert den kleinen Bund. Mhm. Und das ist nicht gut, weil in einer Kooperation muss es immer in beide Richtungen gehen. Und so ist es ja, dass quasi das ganze Bundeshaus, also eigentlich das Kerngebiet von beiden Zeitungen, das wird vom Bund gemacht und für den Tagi gemacht. Und damit profitiert der Tagi vom Bund. Auch der Tagi hat sich in meiner Einschätzung, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, wenn ich das so sage, aber ich glaube, der Tagi hat sich hervorragend entwickelt in den letzten 3 bis 5 Jahren. Und das auch dank dem Bund, weil man lernt etwas voneinander, wenn man sich miteinander austauscht. Und
was eben, werden dann die Winterthur auf Bern liefern in Zukunft?
Ja, ich glaube, dass also nicht in dem Sinn, das Bundeshaus natürlich nicht möglich, aber beispielsweise könnte ich mir vorstellen, das ist aber etwas, was ich jetzt da sage, ohne dass es je Gegenstand von einer vertieften Abklärung war, zum Thema Kultur. Ich glaube schon, dass es im Winterthur, dass Kultur im Winterthur einen ganz besonderen Stellenwert hat, dass da eine grosse Substanz vorhanden ist und dass der Landbot eine eigene Art gefunden hat, wenn eine Regionalzeitung mit Kultur umgeht. Aber es muss natürlich dann nicht die gleiche Kultur sein wie in der NZZ oder im Tagi, weil das wäre einfach vermessen, wenn der Landbot sich mit diesen Redaktionen messen möchte, die unendlich viel größere Ressourcen haben, so sehr wie sich der Tagi nicht mit der New York Times vergleichen kann. Muss ja jeder noch ein bisschen realistisch sein, was seine Möglichkeiten sind. Aber ich glaube, dass Kultur und so wie es im Landbot praktiziert wird, dass das eine grosse Stärke ist. Und vielleicht ist das etwas, wo man in Bern davon profitieren kann, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, dass so Beziehungen in zwei Richtungen gehen. Mhm.
Der Zürcher Mantel, wo wird der gemacht?
Das ist jetzt etwas, was sicher sollte geändert werden, nach meiner persönlichen Meinung, im Sinne davon, dass der Landbot nicht den Anspruch haben kann, quasi in dieser Kooperation, ich bin quasi der Häuptling und die anderen werden von mir abgefüllt, sondern auch da braucht es gewisse Demut in der Kooperation. Man muss aufeinander zugehen, man muss akzeptieren, dass andere etwas können und man muss dann schauen, wie man die Flüsse machen kann, dass alle Beteiligten damit zufrieden sind. Aber was gleichzeitig ist, es ist die grösste Substanz von diesen Zeitungen in Winterthur. Also nicht die grösste Leserschaft, das habe ich ja vorher gesagt, aber es ist eine grosse Substanz da, es ist ein guter Standort, es ist ein attraktiver Standort und wir gehen davon aus, dass die Anzahl Journalisten gleich bleiben wird wie heute, grössenordnungsmässig.
Also keine Entlassung in der Redaktion Winterthur?
Das ist so eine Frage, die dann gestellt wird, jedenfalls nicht wegen der Übernahme durch die Media, sondern ich glaube, dass es in Grössenordnung 60, glaube ich, plus minus. Also, und dann gibt es ja Fluktuationen und so weiter und so fort, aber die Grössenordnung von 60, glaube ich, die wird bleiben. Das muss jetzt im Detail angeschaut werden, vielleicht sind es nachher 58 oder 62, keine Ahnung, aber Grössenordnung, die wird bleiben. Und damit wird, so wie ich mir das vorstelle, aber eben noch unausgegoren, der Hauptteil von dieser Substanz journalistisch von dieser Kooperation in Winterthur sein. Aber was nicht geht, ist, dass man glaubt, man ist in zwei verschiedenen Kategorien. Mhm. Also, sondern das sind vier gleichberechtigte Partner und die verdienen alle den gleichen Respekt und die gleiche Achtung und es muss eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein.
Aber das heisst, nur um die Frage noch schnell zu klären, wegen der Zürich kantonalen Redaktion, die bleibt in Winterthur und wird von da aus gemacht?
Nein, da bin ich nicht sicher, sondern ich glaube, dass die Anzahl journalistischer Arbeitsplätze oder Stellen grössenordentlich gleich bleibt. Aber ich glaube, dass man viel mehr im Netz muss schaffen in Zukunft. Eben beispielsweise haben wir geredet über die Idee von einem Recherchepool vielleicht. Der muss ja nicht unbedingt institutionell sein, der kann auch ad hoc sein. Also ich denke, man muss wegkommen von der Idee, dass da ist, eine Zentrale und die beliefert die anderen. Sondern man muss mehr im Netz denken. Und das führt dazu, dass man die Frage, wenn ich Nein sage, meine ich nicht Nein im Sinn von Nein, sondern Nein im Sinn von, es ist vielleicht ein bisschen anders.
Okay, aber wenn ich jetzt richtig zusammenrechne, dann haben wir die ungefähr plus minus 60 Stellen plus den Mantel von Bern. Das heisst, ein Ausbau von der journalistischen Kapazität für den Landbot. Habe ich jetzt das richtig gerechnet?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es bleibt etwa gleich. Gut. Aber es wird sich, ich glaube sozusagen, in der Summe bleibt es in etwa gleich, aber es wird sich in der Organisationsform müssen ändern und weiterentwickeln.
Gut, gehen wir noch zu einem zweiten Unternehmen, das Sie mitgepostet haben mit dem Landbot, nämlich der Ziegler, also der Druckerei als solches. Ist ein bisschen Sorgenkind, glaube ich, hat rote Zahlen geschrieben oder schreibt rote Zahlen.
Also der Druck, meinen Sie?
Ja. Was meinen Sie, was machen Sie mit denen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das ist eine Unternehmung, wo wahnsinnig getroffen ist durch die Veränderungen. Einerseits hat sich die Technologie verändert, gerade in diesem Bereich vom Kundendruck. Und andererseits ist das Preisgefälle zum Ausland gigantisch. Und das sind Angebote, die man leicht kann im Ausland einkaufen kann. Und zum Dritten gibt es grosse Überkapazitäten und das tut auch den Preis in der Schweiz noch zusätzlich unter Druck. Und was klar ist, wir können eine Unternehmung, die Verlust macht, weiterführen. Und die Frage ist jetzt, und da sind sie jetzt daran, das zu prüfen und am Arbeiten, haben wir gesagt, wir wollen schauen, ob wir mit eigenen Aufträgen können helfen können, die Löcher zu stopfen, so dass man irgendwie zumindest mal auf Zeit weitermachen kann.
Also zum Beispiel die Annabelle, die sie im Moment in Deutschland drucken, dass sie die auf Winterthur holen.
Genau.
Gibt es noch andere Optionen, grössere? Encore gibt es, glaube ich, noch.
Ja, also wir haben verschiedene Titel bei uns im Haus, wo man, Femina, wo man sich kann überlegen kann. Aber natürlich, die Titel die sind ja auch alle wirtschaftlich unter Druck. Also die können nicht höhere Kosten am Schluss haben. Das heisst, das muss man herausfinden, kann man sie so organisieren, dass die Druckerei die Titel übernimmt, zu den gleichen Marktkonditionen, wie sie heute haben, aber selber mit dieser Hilfe aus dem Loch rauskommt, in dem sie drinnen steckt. Das ist die Frage. Und dann gibt es ja dazu noch das andere Thema, aber da darf ich eigentlich auch nicht drüber reden, wegen dem eingeschriebenen Brief.
Also das ist der Vertrag, wo sie innerhalb von 2 Jahren mein Haus verkaufen.
Also es ist ja so, wir sind nicht frei in Bezug auf die Fragestellung. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Konzept, das wir durch Ausübung von oder das Konzept hinter dem Vertrag, das wir durch Ausübung von unserem Vorkaufsrecht übernehmen, vorgesehen hat, dass die Druckerei geschlossen wird.
Genau, und dass das Haus verkauft wird. Das war das Konzept, oder?
Ich weiß es nicht. Aber
das wissen Sie, aber Sie dürfen es nicht sagen.
Nein, also ich weiß das Konzept nicht. Das ist nur unsere Interpretation allenfalls. Weil wir sind nicht dabei gewesen in diesen Verhandlungen.
Mhm. Ja, aber die Liegenschaft sollte ja verkauft werden, damit dann der ehemalige Besitzer noch Mehrwert abschöpfen, oder?
Jetzt darf ich, glaube ich, wirklich nichts mehr sagen.
Gut, gehen wir davon aus, dass das so stimmt. Was sagt denn Ihr Bauchgefühl? Lässt sich die Druckerei retten?
Also ich verstehe von Druck wirklich nicht.
Aber von Ökonomie?
Ja, aber also... Der Herr Tonini, unser Vorsitzender von der Unternehmensleitung, der ein gelernter Drucker ist, war vorgestern mit dem Herrn Schaffner zusammen da gewesen. Das ist der Leiter bei uns vom Bereich Verlagsservices, wo alle Druckereien dabei sind. Und sie haben das Gefühl, also sie wollen auf jeden Fall daran arbeiten und sie haben mir nicht gesagt, dass sie das als hoffnungslos anschauen. Aber es ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und es ist auch eine grosse Verantwortung, deren sind wir uns bewusst. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, wenn wir da sagen, wir haben also den Landboden nicht kaufen und wir haben die Druckerei schon gar nicht wollen und so weiter. Aber das heisst nicht, dass wir nicht stolz sind, wenn es jetzt so kommt. Es ist nur nicht irgendwie eine Gier, die wir da hätten. Aber wenn jetzt der Landboden zu uns gehören wird, dann sind wir natürlich sehr stolz auf den Landboden und wir wissen auch, was das für eine Verantwortung ist. Mhm. Also nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen.
Und auch die Druckerei ist nicht einfach ein Klotz am Bein.
Doch, es ist ein Klotz am Bein, und es ist eine grosse Verantwortung.
Ja, ja. Aber Sie haben das Gefühl, Sie wollen den Mitschleifer nicht loswerden?
Wir wollen unserer Verantwortung bestmöglich gerecht werden.
Gut, und was sagen Sie diesen 112 Mitarbeitern, wenn Sie ihnen in die Augen schauen? Wie erklären Sie ihnen Ihre Zukunft oder was sagen Sie ihnen in Bezug auf Ihre Zukunft?
Also eben der Christoph Tonini und Andreas Schaffner sind vorgestern bei Ihnen. Ich nehme an, dass vielleicht auch jemand im Raum ist, der von der Belegschaft hat. Ich weiß es nicht. Und die haben sich ausgesprochen. Und was ich Ihnen vielleicht kann sagen ist, im Bus offenbar hat es dann 2 gehabt, wo an dieser Informationsveranstaltung dabei waren. Die haben nicht gemerkt, dass unsere Leute auch im gleichen Bus waren. Und dann hat der eine zum anderen gesagt, ja, was meinst du jetzt? Also natürlich, die sind besorgt. Und der andere hat ihm geantwortet, immerhin sind sie ehrlicher gewesen, als was wir auch schon gehört haben.
Okay, das ist doch schon mal eine Aussage. Jetzt gibt es noch etwas ganz Kleines Drittes, nämlich den Stadtanzeiger. Gratis-Zeitung in Winterthur. Haben Sie sich mit deren auch schon beschäftigt?
Nein.
Gibt es da noch gar keine Idee, was mit der soll?
Also unsere Leute schon, aber ich persönlich nicht.
Ja, ja. Also haben Sie keine publizistische Idee, wie es mit dem soll weitergehen?
Nein. Gut. Aber also, wir wollen den behalten, das ist geprüft. Unsere Leute haben Konzept und das passt auch zu uns. Wir haben an anderen Orten auch ähnliche Titel, aber ich kann mich ja nicht mit allem beschäftigen und ich konzentriere mich in dem Sinn auf die grösseren Zeitungen und vertraue darauf, dass das Urteil, das mir da gesagt wird, richtig ist.
Aber eben, es ist nicht die Idee, dass man sagt, eben, es gibt ja noch einen anderen, es gibt ja 2 Gratis-Zeitungen im Winterthur, dass man sagt, eine ist genug, wir stellen uns ein. Das ist nicht bis zu
Ihnen. Nein, überhaupt nicht, sondern die Idee ist, den Stadtanzeiger zu übernehmen und weiterzuführen, in der Art, wie er jetzt ist.
Gut. Wir nähern uns leider schon langsam am Ende dieser Stunde. Ich will doch noch ganz einen kleinen Exkurs machen in die Zukunft vom Printjournalismus. Glauben Sie daran, dass es in 10 Jahren noch Zeitungen gibt?
Ja, ja, also ich bin felsenfest davon überzeugt. Aber weniger. Und die, die es noch gibt, müssen besser werden.
Und wie viele Zeitungen wird es noch auf dem Platz Winterthur, Platz Zürich, also Kanton Zürich, noch geben?
Also wenn man uns jetzt erlaubt, den Landboden zu kaufen, man hat mich das letzte Mal wegen 5 Jahren, glaube ich, gefragt.
Dann ist es um 10 Jahre gegangen.
Es wird immer länger. Es ist schon schwierig, über 10 Jahre zu sehen. Aber soweit ich kann sehen, bin ich überzeugt, dass die 3 Angebote, die es heute gibt, weiterkommen oder weiter existieren werden, aber in Bezug auf den Landboot und auch unsere, bereits, also die Zeitung, die schon uns formell gehören aus diesem Verbund, ist es wirklich davon abhängig, dass das genehmigt wird. Und sonst wird es die mit Garantie 10 Jahre so nicht mehr geben. Es wird vielleicht einen Titel geben, so wie im Thurgau, gibt es auch die Thurgauer Zeitung, aber in Wirklichkeit ist es St. Galler Tagblatt. So etwas kann man sich schon vorstellen. Aber dass es eine echte Kraft ist, eine dritte Zeitungsstimme im Kanton Zürich, die kann es nicht geben, wenn es den Zusammenschluss nicht mehr, und den Verbund nicht gibt.
Aber wenn es ihn gibt, dann werden sie alles dafür geben, dass der noch langfristig weiter existieren kann.
Klar, sonst würde man ja nicht das alles machen.
Ja, die Tagesanzeige hat ja schon andere Strategieänderungen gehabt, eben im Kanton Zürich. Also es kann durchaus sein, dass wenn man es dann hat, dass man sagt, ja gut, man könnte ja auch die noch ein bisschen stärker an die Tagesanzeige anbinden, in die eine oder andere Richtung.
Ja, das ist nicht ausgeschlossen, aber quasi alles, was wir machen, führt ja von diesem Gedanken weg. Wir versuchen ja, die Zeitungen eben unterschiedlich zu positionieren. Und nehmen wir nochmal Bern als Beispiel, wo wir den Bund mit dem Tag gebracht haben. Und die Berner Zeitung hat sich anders positioniert. Und damit ist es nicht unmöglich, irgendwann einmal die zwei Titel zusammenzunehmen, wenn es nicht anders geht. Aber es macht es schwieriger und es kommt in dieser Arbeit, die wir machen, zum Ausdruck, dass das definitiv nicht das ist, was wir wollen. Manchmal muss man Sachen machen, die man nicht wollen. Aber unsere Intention ist es, die Zürcher Regionalzeitungen als solche weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu führen und zu einer Vielfalt beizutragen. Das ist auch eine Verantwortung, die ich glaube, wir sollten versuchen zu erfüllen. Und es ist nicht nur eine Art ein ethischer Gedanke. Ich glaube, es ist auch gut fürs Geschäft, aus den Gründen, die ich vorher schon erklärt habe.
Jetzt vielleicht einfach noch eine letzte Frage. Die Zahl der Tageszeitungen sind dann leser- und abonnementsmässig auf dem Rückzug. Gleichzeitig geben sie Gratiszeitungen aus, 20 Minuten. Sie machen das gratis Internetangebot mit dem Newsnetz. Kannibalisieren sie mit ihrer Strategie nicht eigentlich schlussendlich ihre eigenen Printprodukte, ihre bezahlten Tageszeitungen?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also, wenn man das Gleiche auf einem anderen Kanal gratis gibt, wie man auf dem ersten Kanal gegen Bezahlung will verkaufen, dann kannibalisiert man sich. Also das Beispiel vom Newsnet, das ist also tagesanzeiger.ch. Das ist so und das wollen wir auch ändern. Wir haben jetzt als ersten Schritt, um das zu ändern, die beiden bisher getrennten Redaktionen zusammengeführt. Das ist die sogenannte Konvergenz. Es gibt also nicht mehr eine Redaktion, die nur das Online-Angebot macht und eine, die nur die Zeitung macht, sondern es ist jetzt eine integrierte Redaktion geworden. Und das ist ja nötig, weil wenn Sie letztlich einem Abonnent verrechnen, die Möglichkeit auf beiden Kanälen zu lesen oder zu nutzen, dann erwartet er ja auf beiden Kanälen die gleiche die gleichen Standards, die gleiche Qualität, die gleiche Tonalität. Da können Sie ja nicht zwei verschiedene Sachen bieten. Also die Konvergenz ist die erste notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung gewesen, um die Bezahlmodelle einzuführen. Und die Konvergenz, die haben wir gemacht beim Tagesanzeiger. Das ist ein ganz kompliziertes Projekt. Ich will nicht sagen, dass es abgeschlossen ist, aber es ist sozusagen formell abgeschlossen, aber lernen jetzt in dieser konvergenten Welt zusammen zu arbeiten, das geht wahrscheinlich ein paar Jahre. Ja. Aber es ist genug weit abgeschlossen, dass man jetzt das Bezahlmodell oben drauf machen kann. Und das haben wir eigentlich per Ende Jahr machen. Das wäre also ein Modell, wo man, wenn man eine gewisse Anzahl Mal pro Monat auf die Website geht, dann wird man zum Abonnent werden eingeladen. So wie es New York Times hat oder die NZZ, Le Temps oder eine ganze Anzahl andere Zeitungen auch. Und jetzt haben wir lernen, dass sogar die grosse Tamedia sich schwer tut mit den technologischen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und es wird irgendwann im Laufe des ersten Quartals kommen. Weil was auch ist, wir könnten es schon Ende Jahr machen, aber wenn Sie im Online wollen, zum Zahlen einladen, was an sich schon schwierig ist, dann muss es dann auch funktionieren. Dann kann es dann nicht sein, dass der Computer klemmt oder zusammenstürzt und so weiter und so fort. Und was dahinter abläuft, technologisch, ist wirklich sehr komplex und eine Herausforderung. Und ein Savoir-faire, das wir uns erarbeitet, wo zum Beispiel auch im Landbot dann später zu gut
kommt. Aber dort kommt der Paywall. Also dort, wenn Sie
ja, Paywall ist kein schöner Begriff.
Sondern Sie werden einfach das Gratis-Angebot kostenpflichtig machen. Aber meine Frage ist eigentlich Kannibalisierung gewesen. Auch jetzt durch ihr Gratiszeitungsangebot, ja. Oder?
Und das sollte eigentlich kein Problem sein, weil also quasi eine Bezahlzeitung muss einfach unendlich viel mehr bieten als ein kostenloses Angebot. Und 20 Minuten ist eine sehr gut gemachte Zeitung, aber sie hat nicht den Anspruch, vertieft über das Ausland zu berichten mit Analyse, Hintergrund. Und so, 20 Minuten ist eine Zeitung, die einen Überblick über die Nachrichtenlage gibt. So ähnlich, wenn ich bei DRS, oder jetzt heisst es irgendwie anders, SRF, die Radionachrichten hören. Oder auch die Tagesschau. Die hat dann vielleicht noch 2-3 Korrespondenten, aber im Wesentlichen komme ich da relativ kurz und knapp die Nachrichtenlage
über. Tagesschau etwa das gleiche Niveau wie 20 Minuten?
Ja, würde ich sagen, quasi, es hat dort drin, habe ich gesagt, hat es dort drin 2-3 Korrespondentenberichte. Wenn Sie die mal rausnehmen oder die typischen Radionachrichten hören, dann ist das ein Überblick über die Nachrichtenlage, so wie es 20 Minuten gibt. Und dazu gibt es bei 20 Minuten noch wirklich gut gemachte Unterhaltung. Und das ist das Konzept von 20 Minuten und das ist nicht eine Konkurrenz zu einem Tagesanzeiger. Also sonst müssten wir uns schon hinterfragen, warum wir beim Tagesanzeiger oder auch in einem Landbot den ganzen Aufwand treiben. Dort hat es unendlich viel mehr Ressourcen drin, da hat es Hintergrund drin, da hat es Analyse drin, da hat es exklusive Geschichten drin. Und für das kann man etwas verlangen. Und 20 Minuten, das kannibalisiert eine gut gemachte Bezahlzeitung. Insofern als auch eben die Radiosendung die Kannibalisierung macht. Aber es ist nicht wirklich das gleiche Angebot. Hingegen, was wirklich problematisch ist, ist das, was die SRG macht, weil sie mit ihren unendlich grossen Ressourcen über das Online gratis das anbietet, was wir gegen Bezahlung anbieten wollen. Und dort beißt sich dann Katz in den Schwanz, wenn man mit öffentlichem Geld letztlich dazu kommt, dass die privaten Anbieter sich für den Qualitätsjournalismus im so verstandenen Sinn nicht mehr refinanzieren können, weil das Gleiche vom Staat finanziert gratis gibt. Das ist das wahre Problem.
Das ist das wahre Problem und da kämpfen die Verleger. Und da haben sie jetzt auch können noch die Message loswerden zum Schluss von unserem Talk und zum Schluss von dieser Sendung, die dann auf Radio Stadtfilter ausgestrahlt wird. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Supino, wir haben einen Haufen Leute in diesem Raum, in der Coal Mine, die direkt oder indirekt betroffen sind, wahrscheinlich von dem geplanten Kauf vom Landbot. Ich werde jetzt das Mikrofon aufmachen und fragen, ob es noch Fragen gibt an Herrn Supino.
Alfred Gies in Winterthur. Herr Supino, ich habe noch eine Frage. Der Herr Schorno, den kennen Sie sicher schon, Ihr Kollege im anderen grossen Haus, ich sage jetzt auch nicht welches. Aber er ist ganz frisch im Amt und er hat sicher geknurrt, wo sie noch geschwind eingesprungen sind mit dem Vorverkaufsvertrag.
Wie würden Sie jetzt die Frage beantworten?
Sie müssen wieder auf den eingeschriebenen Brief.
Der eingeschriebene Brief. Ja, ich glaube, es ist der eingeschriebene Brief. Haben Sie auch einen bekommen?
Nein. Ich habe an der letzten GV von TH Media ein bisschen geknurrt. Ich habe gesagt, der Landbot ist ein bisschen schmalbrüstig und sie haben dann noch 20% gehabt. Und ich habe sie gefragt, was passiert mit diesen 20%? Heute wissen wir es. Also jetzt haben sie über 90%. Jetzt die Frage, die redaktionelle Ausrichtung dürfte schon ein bisschen korrigiert werden. Sie ist für mich ein bisschen zu viel links und grün. Ich hoffe, es wird ein bisschen in die bürgerliche Richtung gehen, die Ausrichtung. Jetzt haben sie 90%. Das letzte Mal haben sie noch nicht können sagen, der Bachem, der da vorne sitzt, der kann Antwort geben. Aber jetzt haben sie 90% und der Bachem ist nicht mehr da. Jetzt können sie eigentlich die redaktionelle Ausrichtung vielleicht auch noch ein bisschen, sie haben gesagt, qualitativ verbessern.
Danke. Gut, also vielleicht zum von Ihnen anfangen. Ich glaube, Qualität und politische Ausrichtung, das sind ja zwei ganz verschiedene Ebenen. Also es ist nicht so, dass ich ein Stammleser vom Landbot bin. Also ich bin jetzt lesen natürlich intensiver, aber ich bin noch dran, mir eine Meinung zu machen. So weit ist mir nicht aufgefallen, was Sie kritisieren. Und dann ganz grundsätzlich, und da unterscheiden wir uns natürlich von einem von diesen hypothetischen Alternativszenarien. Wir sind nicht Verleger, weil wir wollen Politik machen. Das ist nicht unsere Idee und meine ganz persönliche Idee auch nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, die Leserschaft in die Lage versetzen, sich eine eigene Meinung zu machen. Ich glaube, das ist total falsch und im Übrigen auch von vorgestern zu meinen, wir müssen in den Leuten irgendwie die Leute politisch in irgendeine Richtung schieben. Das ist auch etwas, wo viele Journalisten immer wieder quasi persönlich ein bisschen daran scheitern. Das ist eine Herausforderung natürlich, aber das ist unsere Überzeugung. Und wie erreicht man das? Das erreicht man, indem man auch unterscheiden tut bei den unterschiedlichen journalistischen Formen, die es gibt. Es gibt einen Bericht, und der sollte möglichst objektiv sein. Total objektiv ist es natürlich nie. Man muss ja auch schon überhaupt entscheiden, ein Thema zu bringen oder nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon gewisse Kriterien, die zu berücksichtigen sind. Er muss fair sein. Es müssen alle relevanten Gesichtspunkte zum Ausdruck kommen. Es müssen alle beteiligten Parteien zu Wort kommen. Und dann gibt es eigentlich, wenn man seine Arbeit anständig und sauber macht, ein einigermaßen rundes Bild. Und darauf rauf kann man einen Kommentar schreiben und der kann links-grün oder nicht links-grün sein. Das, finde ich, spielt eigentlich gar keine Rolle. Nur in Bezug auf etwas, da kommen wir dann noch drauf, spielt es eine Rolle. Aber ganz grundsätzlich, um einem Leser helfen, sich eine eigene Meinung zu machen, ist das gar nicht so wichtig. Die Kommentare muss man verstehen als eine Dienstleistung an die Leserschaft, damit sie sich ihre Meinung machen. Aber was eine gewisse Relevanz hat, ist, dass eine Zeitung auch eine Identität braucht. Eine Zeitung kann nicht einen Tag so sein und am anderen Tag anders. Und das ist mir wichtig, dass eine Zeitung konsistent ist, dort, wo sie Positionen bezieht, dass sie nachvollziehbar ist, dass man Vertrauen zu ihr hat, dass sie transparent auch ist. Das gehört aber dann nochmal auch zu diesen journalistischen Formen. Und da, finde ich, hat man auch eine Verantwortung der Vergangenheit gegenüber. Ich finde nicht, dass man solche Titel irgendwie politisch positionieren, sondern ich glaube, die Titel haben eine Geschichte und in dieser Geschichte drin steckt die Identität. Die Titel haben Redaktionen und in der Summe von diesen Menschen steckt auch eine Identität, auch eine Kollektividentität und die muss man respektieren. Und mir ist es wichtig, dass die einerseits respektiert ist und andererseits sich aber auch entwickelt, weil die Zeiten verändern sich auch. Aber das ist eine Entwicklung, wo in dieser Gruppe Menschen muss stattfinden, mit der kann man sich einmal austauschen, man kann einmal darauf hinweisen, wenn man findet, es ist inkonsistent, man kann darauf hinweisen, wenn man findet, dass es eben eine Vermischung ist zwischen Berichterstattung und Kommentierung. Man kann auch darauf hinweisen, wenn man den Eindruck hat, dass da Menschen am Werk sind, die eigentlich Politik treiben und nicht Journalismus im Sinn von einer Dienstleistung an die Gesellschaft. Das sind Diskussionen, die man führen kann. Aber unser Unternehmen ist beseelt von der Idee, dass die beste Dienstleistung ist, wenn in relativ hoher Autonomie professionelle oder professionell arbeitende Menschen die Zeitungen verantwortet. Und zu dieser Verantwortung gehört ein Respekt auch von der Geschichte und der Identität, wie sie die Zeitung angetroffen haben, was dazugekommen sind. Und dann, von dort aus, können sie es weiterentwickeln. Darüber sind wir im Gespräch. Aber das ist also ganz sicher nicht etwas, was wir mit einer politischen Ambition steuern und auf das wir so Einfluss nehmen wollen, sondern im Gegenteil. Und es wäre auch widersinnig für ein Unternehmen, wie wir sind. Ich meine, warum sollten wir denn so viele verschiedene Titel mit dem ganzen Aufwand haben, wenn wir irgendwie beseelt werden von einer Idee, es muss politisch so oder es muss politisch anders sein. Nachher gibt es Grenzen, also sicher die Extreme, die kommen bei uns nicht in Frage. Aber das Schöne an einer Demokratie ist doch auch der Diskurs. Und der Diskurs ist unser Geschäft. Insofern ist das, was ich Ihnen da erzähle, nicht, weil ich mich zum Moralapostel machen will, sondern ich glaube, es ist gut für die Gesellschaft, aber wenn wir etwas machen, was gut ist für die Gesellschaft, dann ist es auch gut für unsere Unternehmung.
Gut, weitere Fragen?
Jean-Pierre Mosimann von Soizach. Alle die Menschen, die das machen, was Sie jetzt gesagt haben, hören Sie nur, die müssen ja auch bezahlt werden. Und darum glaube ich, dass Sie Ihr Hauptproblem ein bisschen wenig angesprochen haben heute Abend. Die Werbefachleute sind sich einig, dass in den nächsten Jahren die Einnahmen aus den Inseraten, Aufträge, um durchschnittlich 10% pro Jahr zurückgehen. Da muss ja irgendwo, kommt dann auch Ihre Schmerzgrenze, wo Sie einfach nicht mehr können, nur aus den Abonnement zahlen, Einzahlungen leben, sondern wo Sie müssen sagen, jetzt müssen wir irgendwelche Abstreichungen machen. Wo liegt da Ihre Schmerzgrenze?
Also wenn das, was Sie da voraussehen, das ist schon eingetreten. In diesem Jahr haben wir mehr als 10% Rückgang auf dem Inseratenmarkt. Und darum sind wir auch angewiesen, dass wir solche Verbünde schaffen. Der eine allein kann in diesem Umfeld nicht überleben. Es geht gar nicht. Und wir sind leider gezwungen, immer an der Effizienz zu schaffen. Und das bringt, das ist eine permanente Gratwanderung. Das sind alles keine schönen Projekte, die Effizienzprojekte. Das ist nicht so, dass es da Manager gibt, die dann das Wasser im Mund zusammenläuft und man kann ein paar Leute entlassen, sondern das sucht niemand, das ist ganz schwierig. Und es ist aber nötig, die Effizienz permanent im Auge zu haben in einem Markt, der sich kolossal verändert. Und das wissen wir und das ist unumgänglich. Aber darin muss man möglichst intelligente Lösungen finden. Und der Verbund von der Zürcher Regionalzeitung ist ja so eine intelligente Lösung. Und darum haben wir jetzt das Vorkaufsrecht ausgeübt, obwohl wir nicht das Gefühl haben, wir müssten noch Zeitung mehr bei uns im Portfolio haben, sondern zum Grundlage erhalten, dass das noch weiter gehen kann. Und das wiederum ist eben möglich, weil es gibt dann in so einer Gruppe doch sehr viel Effekt in der Druckerei, im Vertrieb, eben bei der Technologie, auch im Savoir-faire und dann in ganz konkreten Kooperationen, wo man Fortschritte erzielen kann. Und das Wichtige bei diesen Fortschritten ist, was Sie vorher gefragt haben, ja, gibt es Zeitungen noch in 10 Jahren? Man muss also alles das machen, aber man muss besser werden. Man kann, weil sonst kaufen sie alle Zeitungen nicht mehr. Da spürst du steigen. Jetzt gibt es diejenigen, die behaupten, das ist alles schlechter und früher sei es viel besser gewesen. Aber also ich habe mir schon ein paar Mal Mühe gemacht, Zeitungen vor 10 Jahren und 20 Jahren aus dem Archiv zu holen und mit heute zu vergleichen. Und ich muss sagen, es ist keine wissenschaftliche Arbeit, aber ich muss sagen, ich habe nicht den Eindruck, es sei schlechter geworden, sondern ich habe eher den Eindruck, dass Zeitungen sich über alles gut entwickeln. Das ist nötig, weil was ist das Schwierigste für uns? Das Schwierigste für uns ist, die Zeit der Menschen zu gewinnen. Es haben ja alle Menschen zu wenig Zeit. Alle, nicht nur Top-Manager. Ich kenne niemanden, der genug Zeit hat. Alle quasi auf der Straße telefonieren, im Zug essen ein Sandwich. Quasi alle rennen, haben die Zungen am Boden. Niemand hat genug Zeit. Und das Problem ist, eine Zeitung ist etwas, das Zeit braucht. Sagt es ja schon der Name. Zwar nicht drum, aber er sagt es trotzdem. Und wie gewinnen sie die Zeit? Die Zeit die gewinnen sie nur dann, wenn sie wirklich etwas bieten. Und der Wettbewerb, der wird nicht kleiner, der wird grösser. Und darum müssen die Zeitungen besser werden. Gleichzeitig noch substanzreicher, aber auch noch leichter in Anführungszeichen zu konsumieren. Und da, um nochmal eine Lanze für die Berner Zeitung zu brechen, beispielsweise Visualisierung, grafische Darstellung von komplexen Zusammenhängen, das ist jetzt etwas, wo die Berner Zeitung wahrscheinlich die beste in der ganzen Schweiz ist. Und das ist etwas, wo nicht einfach ist. Das braucht Ressourcen, das sind Investitionen, das braucht eben ein Savoir-faire. Und da, ja, klar, das ist jetzt etwas ganz Konkretes, wo ich davon ausgehe, dass der Landbot profitieren können von so einer Kooperation mit der Berner Zeitung. Und das ist ein Element von dieser Qualitätssteigerung, die es brauchen wird in Zukunft, um die Zeit der Menschen zu gewinnen.
Eine letzte kurze Frage apropos Zeit. Am 4.8. ist Deadline.
Hans-Peter Bürgi. Herr Supino, wenn ich Sie richtig verstanden, sagen Sie, die Zürcher Landzeitungen sind nicht überlebensfähig, wenn der Landbot nicht dabei ist. Habe ich Sie richtig verstanden? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja oder ja. Nein?
Ich habe mir gerade etwas anderes überlegt, weil Sie sind der Einzige, den ich kenne, der da sind, wo ich noch nicht mit einem Kompliment bedacht habe. Und ich habe überlegt, ob ich etwas Nettes zu Ihnen sagen könnte.
Das meinen Sie nicht.
Ist mir jetzt noch nicht eingefallen. Aber ja, vielleicht
das begreife ich, das tut.
Vielleicht kommt noch etwas. Also ich glaube, was ich gesagt habe, haben ja alle, die in diesem Raum sind, gehört. Und ich lasse mir eigentlich ungern von Ihnen jetzt etwas ins Maul legen. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe, alle haben es gehört. Und ich glaube, die Frage ist unnötig, die Sie stellen.
Gut, okay. Gibt es noch eine andere Frage?
Nein, Moment. Dann frage ich anders. Ist schon gut. Wenn jetzt die Wettbewerbskommission Ihnen würde signalisieren, dass Sie den Landbot nicht kaufen können, dann wäre ja die Konklusion aus dem, was Sie vorher gesagt haben, dann müssten Sie alle Landzeitungen verkaufen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Nein, das stimmt nicht. Das wäre eine mögliche Konsequenz, aber es gibt sicher auch noch andere Varianten.
Ich will das letzte Wort noch einem Gast aus Winterthur geben. Hat noch jemand andere eine Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich danke Ihnen allen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist offensichtlich ein Thema, das Winterthur bewegt, das die Journalisten und Journalistinnen zu Winterthur bewegt, aber auch die Leserinnen und Leser. Ich danke Ihnen, Herr Supino, dass Sie auf Winterthur gekommen sind, sogar eine Stunde zu früh und einmal können durch die Altstadt planieren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Gelegenheit irgendwann wieder mal werden haben. Und wenn Sie dann die Altstadt drauflaufen, dann kommen Sie an der Konfisserie voll wieder vorbei. Und um Ihnen zu zeigen, dass wir auch gute Sachen machen, nicht nur gute Zeitungen, sondern auch gute Schocken zu Winterthur, überreichen wir Ihnen ein kleines Präsentli. Herzlichen Dank. Und
darf ich etwas dazu sagen?
Ja.
Das rührt mich fast. Als ich 60 war und wir mit meiner Mutter, meiner Schwester und ich in die Schweiz gekommen sind, hat es eine Freundin von der Familie gegeben, die sich sehr für uns eingesetzt hat und geholfen hat, dass wir uns da integrieren in der Schweiz. Notabene eine Nachkommin von der Familie Volker, also ihre Mutter war ein Volker gewesen. Und seitdem hat es bei uns an Ostern, und das ist heute noch so, immer den Mandelhas von der Konfisserie voll wieder auf dem Ostertisch gehabt.
Sehr schön. Das ist kein Mandelhas, aber sicher sonst etwas Feines. Besten Dank, Herr Supino, dass Sie gekommen sind.
Danke vielmals.
Mir bleibt als Letztes von heute Abend noch anzukünden, dass der nächste Stadttag bereits nächsten Donnerstag stattfindet. Wir werden bei uns Nathalie Rickli, SVP-Nationalrätin von Winterthur, muss man glaube ich nicht vorstellen in diesem Kreis, zu Gast haben. Sie wird sich ein Jahr nach ihrem Burnout, nach ihrer Pause, die sie gehabt hat, zum Beispiel auch über das unterhalten mit der Karin Landolt. Ich hoffe, dass Sie möglichst alle dann auch wieder dabei sind. Es ist schön, wenn man so viel Publikum hat wie heute Abend. Wir müssen leider heute Abend Coal Mine räumen, weil noch ein privater Anlass stattfindet. Aber wer Lust hat, noch ein bisschen Gedanken auszutauschen, darf gerne mit uns in die Bar vom Hotel National überkommen, ins Nationale Bar. Danke und einen schönen Abend miteinander.